ARD Sounds.
Ich freue mich, heute dich begrüßen zu dürfen. Hallo Francesco Wilking.
Hallo.
Ich muss kurz für unsere Zuhörenden sagen, wir kennen uns und deswegen haben wir uns entschieden, uns nicht zu siezen. Francesco, welches Lied hättest du gerne selbst geschrieben?
Oh, 100.000 Lieder.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Nina Faiwa-Sonnenberg im Gespräch mit Francesco Wilking, eine der wichtigsten Stimmen des deutschen Indie-Pop.
100.000 Lieder hättest du gerne selbst geschrieben. Mit deinen 100.000 Bands, die du eigentlich auch hast. Ich mach mal hier, sag mal ein paar. Tele, die höchste Eisenbahn, Crookie Gang, das Projekt Unter meinem Bett. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch nicht alle aufgezählt. Aber wenige wissen, du bist auch Radiokollege. Du hast in jungen Jahren in Basel auf Radio Dreiecksland eine wöchentliche Sendung über die Beatles moderiert.
Ja, da war ich irgendwie 13 oder sowas.
Wie kam es denn dazu? Ich meine, Radio Dreiecksland ist jetzt nicht sehr groß, aber trotzdem eine wöchentliche Radiosendung.
Also es gab dieses Radio, das war so ein freies Radio, wo jeder Radio machen durfte, der so einen Missionierungsdrang hatte. Und ich und einer meiner besten Freunde waren so Beatles-Fans und hatten einfach Bücher über die Beatles. Und die haben wir dann da vorgelesen im Radio und kamen uns so vor, als wären wir die Hüter eines ganz großen Schatzes, den wir mit allen teilen müssten, als ob die Beatles irgendwie niemand kennen würde außer uns. Und das war sehr aufregend. Und ich habe dann aber später tatsächlich als Student in Freiburg auch nochmal Radio gemacht. Und das war auch sehr lustig.
Worum ging es da?
Da hatte ich eine Musiksendung und ein Mittagsmagazin. Und so ungefähr einmal im Monat hatte ich auch ein Morgenmagazin. Das war besonders spannend. Da bin ich am Abend vorher immer in den Sender gegangen, habe mir den Schlüssel geholt und habe dann am nächsten Morgen um 6 den Sender aufgeschlossen und habe dann von 6 bis 10 so eine Morgensendung gemacht, wo ich eigentlich nur Platten aufgelegt habe, weil ich zu müde war, um irgendwie zu reden. Und manchmal habe ich aus Spaß Freunde von mir angerufen und habe so um 6.30 Uhr einen Telefonstreich bei denen gemacht. Also es war jetzt nicht so.
Es war die Zeit, dass du deine Freunde verloren hast in Freiburg im Radio. Als du einsam warst und keine Freunde mehr hattest. Über die Zeit in Freiburg reden wir später noch. Beatles, wenn man nochmal zu Radio Dreiecksland zurückgeht, finde ich ganz interessant, denn du bist Anfang der 70er Jahre geboren und dann praktisch hattest du so, weißt du, wenn du 13 warst, war das so NDW oder so? Wie kamt ihr denn auf Beatles? Das ist ja sehr retro auch schon damals gewesen.
Das stimmt tatsächlich. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass mein Onkel Luigi mir so eine Kassette mal geschenkt hat. Da war ich mini klein und die habe ich wund gehört, wenn man sowas bei Kassetten sagen kann. Und die Neue Deutsche Welle habe ich aber auch sehr aktiv mitgemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich so gefühlt habe, als wäre ich eine alte Seele und das, was jetzt ist, interessiert mich alles nicht, sondern ich konnte das wunderbar nebeneinander konsumieren. Ich habe auch die Schlümpfe zum Beispiel sehr gerne gehört als Kind.
Oh ja, hattest du auch die Kassette von den Schlümpfen, die Musikkassette?
Musikkassette, ja. Und die, auch die Weihnachtsmusikkassette.
Oh, die hatte ich nicht. Kannst du mir mal leihen vielleicht?
Ja. Mit dem Superhit Schlumpfhausen ist ein weißes Märchenland.
Oh, Wahnsinn. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich wusste, es wird ein deeper Musiktalk mit dir werden hier. Ja. Du hast gerade gesagt, missionarisch unterwegs sein, schon ganz früh, eben weil du dein Wissen in einer Musiksendung weitergeben wolltest. Wann hast du denn so wirklich gemerkt, dass du eher Produzent und Multiplikator bist als nur Musikkonsument?
Das geht Hand in Hand. Ich war so ein großer Fan von den Beatles und kannte alle Lieder und konnte alles mitsingen, dass ich gedacht habe, ich muss das unbedingt auch selber machen können. Also nicht nur singen, sondern auch die Gitarre dazu spielen. Und dann habe ich praktisch mit dem einfachsten Beatles-Lied angefangen. Ich glaube, das ist Get Back. Das hat nur 2 Akkorde. Und dann habe ich mich mit meinem Kumpel Patrick, mit dem ich auch heute noch Musik mache, habe ich mich durch alle Beatles-Lieder durchgearbeitet, bis wir alle spielen konnten, was wir dann auch oft gemacht haben. Ich weiß nicht, ob zum Leidwesen vielleicht auch von anderen. Und das war eigentlich der Anfang vom selber Musik machen.
Du bist in Lörrach aufgewachsen, es ist eine Kleinstadt, kurz vor Basel, aber auf der deutschen Seite. Wie stand es denn da um die musikalische Versorgung? Hattet ihr einen Plattenladen oder wie ging das?
Wir hatten einen Plattenladen, der hieß wahrscheinlich so wie alle anderen Plattenläden in Deutschland auch Sounds.
Da weiß man, was man kriegt, ne?
Also. Und da stand ich oft und hatte so eine Art Liebe-Hass-Beziehung zu dem Plattenhändler, weil ich immer die Platten gehört habe und nicht gekauft habe. Und ich bin da trotzdem einfach jeden Tag hingegangen. Und dann gab es ein Jugendzentrum, wo wir immer abhingen. Und da haben auch ab und zu für uns wichtige Bands gespielt. So, das war so, als ich so heranwachsender war, waren das lauter so Punk, Hardcore, Crossover Bands, deren Musik ich zum Großteil heute wahrscheinlich schrecklich finden würde.
Das war die Grunge-Zeit wahrscheinlich auch noch ein bisschen.
Grunge, genau. Grunge war auch so ein Ding. Und Grunge aus Südbaden kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das klingt.
Och, es ist sehr interessant. Jeder hatte seine Grunge-Band, auf jeden Fall. Jedes Bundesland.
Du hast, aber es gab zum Beispiel einen coolen Club, wo wir immer waren, in Schopfheim, das Irrlicht. Und das Irrlicht war dafür bekannt, dass sie Nirvana abgelehnt haben. Also Nirvana wollte da mal spielen, hat irgendwie, die haben ihre Musik da eingereicht und die haben dann gesagt, nee, interessiert uns nicht.
Das ist unglaublich. Gibt es ehrlich doch, weil ich würde da wirklich ja mal einen Leserbrief hinschreiben, wenn es möglich wäre. Seid ihr denn wahnsinnig? Seid ihr wahnsinnig? Aber gut. Du bist ja, habe ich schon gesagt, nicht nur in einer Band, für die du stehst. Du schreibst Musik für ganz viele Bands, auch für Film und für Fernsehen. Warum ganz viele verschiedene Projekte?
Das hat sich irgendwie so entwickelt. Erst hatte ich eine Band, Tele. Und dann haben wir irgendwann über Charlotte Goltermann, die dann, mit der wir dann später zusammengearbeitet haben, haben wir dann, die hatte uns angesprochen, hat gefragt, ob wir einen Song schreiben wollen für einen Film als Band sozusagen. Und dann haben wir das gemacht und das hat gut funktioniert und dann kam diese Zusammenarbeit zustande mit Charlotte und dadurch kamen wir dann öfter mal mit Filmen in Berührung und haben da für die Filme Musik gemacht und haben dann irgendwann gesagt, wir würden auch gerne mal richtig Filmmusik machen und das, die Möglichkeit haben wir dann auch bekommen. Und dann kommt irgendwie so eins zum anderen. Also es hat immer was damit zu tun, dass man Leute kennt, die einen fragen, ey, hast du mal Bock zum Beispiel Kinderlieder zu schreiben? Und dann haben wir Kinderlieder gemacht und dann hat für so einen Sampler, der hieß Unter meinem Bett oder heißt immer noch so, und dann hat irgendwie der Typ, der das kuratiert hat, hat irgendwie nach dem ersten Teil gesagt, er kann das nicht mehr machen, ob ich das gerne machen möchte. Also es geht oft einfach um so Sachen, die einem passieren und dann sagt man entweder ja oder nein und dann
passiert.
Hat man wieder einen Klotz mehr am Bein.
Sehr schön.
Zu Gast bei Nina Pfeiffer-Sonnenberg auf Bayern 2. Francesco Wilking, im Wartezimmer groß geworden.
Ja. Wir müssen es vielleicht gleich erzählen, sonst versteht man es nicht ganz. Deine Eltern sind beides Ärzte und hatten eine Arztpraxis in Lörrach.
Ja.
Richtig? Aber ja. Wieso bist du in einem Wartezimmer? Ihr hattet auch schon eine Wohnung. Oder war das in der Wohnung, die Arztpraxis?
Also ich habe das ja nicht gesagt, dass ich im Wartezimmer groß geworden bin.
Nee, das sagen wir. Und da frage ich doch gleich mal nach, haben wir recht?
Also ich habe eine sehr positive Einstellung zu Wartezimmern und auch zu Krankenhäusern und im Gegensatz zu vielen anderen wahrscheinlich, die dann irgendwie die Krise kriegen, aber ich mag diese klinische Atmosphäre, wo es so nach Desinfektionsmittel riecht und wo alles weiß ist, wahrscheinlich weil ich da irgendwie ein bisschen drin aufgewachsen bin, aber wir hatten eine Wohnung natürlich und die Wohnung war auch nicht in der Praxis und auch nicht angrenzend, sondern die war in Lörrach in der Stadt und die Praxis von meinem Vater war auf einem Berg.
Aber
der auch zu Lörrach gehört.
Ah, der Lörracher Berg. Ich kenne mich nicht aus mit Lörrach. Was verbindest du mit der Stadt?
Ich würde mal sagen, dass das so ein bisschen Zufall ist, dass ich da geboren bin und aufgewachsen bin. Und ich habe kein dolles Gefühl eigentlich, weil meine Mutter kommt aus Rom, mein Vater ist so ein bisschen überall aufgewachsen. Ich bin in Lörrach aufgewachsen, eben nicht jetzt mit einer Generation über Generation Lörracher Familie, sondern mit Zugereisten aus verschiedenen Windrichtungen. Und ich bin da aufgewachsen und habe natürlich Freunde gehabt und Feinde gehabt und Kindergarten und Schule und alles und bin natürlich dann sofort weg in die nächstgrößere Stadt nach Freiburg und bin natürlich von dort auch sofort wieder weg in die größte Stadt nach Berlin.
Du hast gesagt, deine Mama ist Römerin, dein Papa ist Deutscher, überall aufgewachsen. Wie haben die beiden sich denn kennengelernt?
Die haben sich sehr romantisch kennengelernt in einem Zug, der nach Berlin fuhr.
bei romantisch steige ich ein. Erzählen Sie bitte mehr.
Die sind eben auch beide eingestiegen. Ich weiß nicht, wer wo eingestiegen ist, aber dann war der Zug wahrscheinlich voll. So stelle ich mir das vor oder so wurde es mir erzählt. Und die standen beide im Gang und haben sich da länger angeguckt, irgendwann angefangen zu unterhalten. Und mein Vater hat dann meiner Mutter erzählt, dass er einen Freund besucht in Berlin. Und meine Mutter hat meinem Vater erzählt, dass sie sich mit ihrem Bruder trifft in Berlin und die dann eine Reise durch Deutschland mit dem Auto machen wollten. Und ich weiß nicht genau, wie gut sie sich dann kennengelernt haben, bis sie in Berlin waren. Auf jeden Fall hat mein Vater meiner Mutter dann eine Festnetznummer gegeben, also es gab ja damals nichts anderes als Festnetznummer, eine Telefonnummer gegeben von diesem Freund, eben bei dem er gewohnt hat, und hat gesagt, falls du jetzt doch nicht irgendwie durch Deutschland fährst und noch in Berlin bleibst, kannst du mich hier anrufen und wir können uns noch treffen. Und dann ist diese Reise mit meinem Onkel, also mit dem Bruder meiner Mutter, geplatzt, weil das Auto irgendwie kaputt war. Und meine Mutter brauchte dann sogar einen Ort, wo sie irgendwie übernachten konnte. Und dann hat sie meinen Vater angerufen und so kam dann eins zum anderen. Es gibt viele Sachen, die jetzt, wenn mein Vater das hören würde, würde er vielleicht sagen, da stimmen ein paar Punkte nicht. Und ich muss da, glaube ich, nochmal genauer nachfragen. Es kann sein, dass ich irgendwie ein bisschen Quatsch erzählt habe.
Aber sie ist so schön. Vielleicht fragst du nicht genauer nach. Manchmal, ich finde, die Geschichte ist fast ein Film, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, während ich sie jetzt erzählt habe, habe ich auch selber Fragen gehabt an die Geschichte. Also zum Beispiel, warum mein Onkel Luigi auf die Idee gekommen ist, eine Reise durch Deutschland zu machen mit dem Auto von Berlin aus.
Ja.
Weil, ja. Also die sind ja in Rom gewesen. Ich glaube, mein Onkel war damals, der war da vielleicht woanders. Aber trotzdem, das war ja im Osten. Dann musste man ja erst wieder zurück. Ne, keine Ahnung.
Na, immerhin haben sie sich kennengelernt, sonst gäbe es sich nicht. Also muss man mal sagen, das Ende der Geschichte ist auf jeden Fall fantastisch.
Und das Ende der Geschichte bin ich.
Ja, eben. Das war auch ein romantisches Kompliment, muss ich mal sagen. So, jetzt aber wieder hier zu den Fakten zurück. Deine Eltern haben Französisch miteinander gesprochen und mit dir Deutsch und Italienisch. Hast du eine Sprache, in der du dich am wohlsten fühlst?
Nee. Na, ich fühle mich natürlich schon im Deutschen am wohlsten, weil ich mich da am besten ausdrücken kann und weil ich da so Wörter wie, keine Ahnung, Kaulquappe und Steigbügel kenne.
Alltagswichtig.
Aber, nee, ich habe einfach so einen riesigen Werkzeugkasten auf Deutsch und auf Italienisch habe ich das Gefühl, ich kenne weniger Wörter, aber trotzdem fühle ich mich nicht limitiert auf Italienisch. Ich habe beim Italienischen immer das Gefühl, ich bin der vielbesungene Great Pretender, weil ich zum Beispiel keinen Akzent habe im Italienischen und auch erstmal keine Fehler mache und einen Italiener oder eine Italienerin ungefähr 3 Tage lang Glauben machen kann, dass ich in Italien aufgewachsen bin und dann mache ich so einen mini kleinen Fehler und dann fliegt alles auf. Deswegen, also ich wünsche mir sowas, dass ich mich in beiden genauso gleich gut aufgehoben fühle.
In Lörrach gab es ja auch eine ganz große Gastarbeiterin-Community. Ja. Wusste ich gar nicht, was hat Lörrach gehabt, dass da so viele Gastarbeiterinnen aus Italien gekommen sind?
Ich glaube ganz allgemein, der Süden ist einfach näher dran an Italien. Also die sind dann wahrscheinlich nach Basel gekommen aus Norditalien und auch Süditalien. In München gibt es ja dieses berühmte Gleis 10 oder Gleis 11, wo dann alle GastarbeiterInnen angekommen sind. Und kann sein, dass es das in Basel auch gibt. Und dann gab es direkt in Lörrach einige Fabriken, wo die dann alle gearbeitet haben.
War dir denn Teil der Community durch deine Mama?
Durch meine Mama tatsächlich nicht, weil sie dann doch irgendwie nicht richtig... Ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Mutter nicht so richtig angedockt ist in Lörrach und auch da wenige Freunde eigentlich hatte und wenn, dann waren das eher Deutsche. Ich hatte aber ganz viele italienische Freunde, weil in der Grundschule schon waren wir irgendwie sowas wie 12 Deutsche und 12 ItalienerInnen. Und weil ich halb italienisch war und italienisch gesprochen habe, hatte ich dann auch 2 Freundeskreise, also einen deutschen und einen italienischen.
Hat sich das gar nicht so vermischt, so wie ich es mir jetzt in meiner Vorstellung vorstelle, dass das dann so ganz groß ist? Oder blieb es bei der italienischen Community und bei der deutschen?
Nee, hat sich irgendwie nicht vermischt. Das waren dann so Klassenunterschiede. Also die ItalienerInnen sind dann auch nicht aufs Gymnasium gegangen, sondern dann Realschule und Hauptschule. Und haben dann wahrscheinlich erst später oder dann nochmal eine Generation später sozusagen den Anschluss gefunden. Also inzwischen ist es, glaube ich, in Lörrach sehr eine sehr normal durchmischte Gesellschaft, wo es eher eine Augenhöhe gibt. Als ich aufgewachsen bin, war das schon noch so Zweiklassengesellschaft ein bisschen, dass man sagt, ah ja, hier die Italiener, das sind die GastarbeiterInnen und die wohnen auch in einem bestimmten Viertel, was so um die Fabriken rum war und sowas, das war schon noch anders. Und es hat auch viel mit Rassismus, ja, das ist jetzt eine Frage, ob man das sagen, das Wort benutzen kann in Bezug auf GastarbeiterInnen, aber es gab viel da auch gesellschaftliche Ausgrenzung, würde ich sagen.
Francesco Wilking bei mir in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Francesco, deine erste Band hast du, Achtung, jetzt habe ich die Information, gegründet mit 13, 14 oder 15, aber eigentlich egal, also Anfang der Pubertät. Wie hießt ihr?
Wir hatten ganz viele Namen. Also wir haben uns erstmal getroffen zum Fußballspielen. Wir waren so 3, 4, 5 Freunde. Und dann haben wir beschlossen, dass wir dann noch eine Band machen wollen. Und dann haben wir uns die, ich glaube, das war einmal mittwochs bei Patrick zu Hause. Und dann haben wir beschlossen, wir spielen 2 Stunden Fußball und machen 2 Stunden Musik, weil man ja nicht einfach so eine Band sein kann, ohne dass man Musik macht. Also die Vorstellung von einer Band war tatsächlich vor dem tatsächlichen Musikmachen. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht über Namen. Und ich glaube, die erste Band hieß dann Blue Turtles oder sowas.
Habt ihr noch auf Englisch gesungen?
Da haben wir auf Englisch gesungen. Wir hatten da aber auch schon deutsche Songs, die, also die wichtigeren oder die leidenschaftlicheren waren auf Deutsch, weil das waren dann so Sachen, die wir sagen mussten.
Und habt ihr dann auch gespielt? Also war ihr ein lokales Phänomen in Lörrach? Kannte man euch?
Wir haben gespielt, das war dann, also unsere erste ernste Band, wo wir dann Auftritte hatten, die hieß Kicking Edgar Allan Poe. Das ist eine Zeile aus einem Beatles-Lied. I'm the Walrus heißt das Beatles-Lied. Da haben wir gespielt und waren eine von den 3 wichtigen Bands in Lörrach, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, das klingt nicht zu vermessen. Aber wir waren so eine kleine Musikszene und haben immer selber Konzerte organisiert, auf denen dann eben alle Bands aufgetreten sind. Und das war schon wichtig für uns natürlich und aber auch für die anderen jungen Leute in Lörrach. Und ich kann mich noch erinnern an diesen Moment, das fand ich nämlich wirklich krass. Das war eins unserer ersten Konzerte, vielleicht keine Ahnung, das 2. Konzert, wo ich dann dachte, ah, okay, wir spielen jetzt hier und das ist so das, was mir am meisten Spaß macht. Und die ganzen Leute sind hier und die sind wahrscheinlich nicht zufällig hier, sondern die sind wegen uns hier. Und das heißt, das ist sowas, das könnte man auch nochmal machen und nochmal machen und vielleicht kommen dann wieder Leute. Und das ist ja eigentlich so ein Moment, wo man merkt, das ist das, was ich machen will.
Auf jeden Fall. Vor allem, dass und man das funktioniert damit rechnet, auch, dass nachher kommen kann. Ja, ja? Genau. Die Leute gehen nicht. Das fand ich immer auch ganz gut. Sie sind gekommen und sie sind nicht gegangen.
Das kennst du ja auch, genau.
Ehrlich. Das ist immer eine große Überraschung. Bis heute fand ich, dass jemand kommt und nicht geht.
Ja, aber das ist ja auch schön. Also das ist ja auch schön als Zuschauer zum Beispiel, wenn man das sieht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir auf dem Konzert wäre und du stehst auf der Bühne und sagst, das bedeutet mir wahnsinnig viel, dass ihr gekommen seid. Und dann merkt man ja sofort, ob das stimmt oder nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Also ob das von Herzen kommt oder nicht.
Auf jeden Fall. Und die Erleichterung.
Weil du gesagt hast, das ist immer noch wie eine Überraschung, dass die alle da sind.
Absolut. Man sollte nicht damit rechnen. Du bist aber gegangen. Du bist dann von Lörrach, hast du ja vorhin schon erzählt, gegangen. Großen Schrittes nach Freiburg zum Studium.
Ja, und 60 Kilometer.
Ja, nur du. Das ist schon mal ein Weg als junger Mensch. Ne? Und da fand ich es ganz interessant, dass du, also ich, alle Menschen, die ich kenne, wo beide Eltern Ärzte sind und einer das auch ausgeübt hat, wurde dann auch Arzt. Wie bist du denn um die Sache rumgekommen?
Das hat mich tatsächlich nie so richtig interessiert und oder vielleicht hat es mich ein bisschen interessiert, weil ich habe dann Zivildienst im Krankenhaus gemacht und dann habe ich aber auch gesehen, was das für ein mega Stress ist. Also ich habe dann so Sachen mitgekriegt, wie die Ärzte dann irgendwie, wie ich dann, keine Ahnung, Nachtwache hatte und die lagen dann irgendwo mit so einem Beeper und wurden dann aufgeweckt und mussten schnell irgendwie jemanden wiederbeleben und haben sich dann wieder hingelegt und das war mir irgendwie nix. Und außerdem hätte ich, glaube ich, mit meinen Schulnoten hätte ich auch irgendwie 10 Jahre warten können, bis ich da irgendwie anfangen hätte können zu studieren.
Kannst jetzt noch. Jetzt kannst du das NC, dass du anfangen kannst. Arzt
jetzt hätte ich Bock, genau. Jetzt,
genau. Und hiermit verkündet er sein Ende bei 1:1 der Talk. Er wird Arzt. Das wäre mal ein Skandal. Da wäre mal was los hier. Naja gut, bitte tu es nicht. Wir sind in Freiburg und da bist du auch geblieben. Und du hast was jetzt so Germanistik studiert?
Ich habe neuere deutsche Literatur studiert und habe Linguistik studiert und habe ein bisschen Englisch studiert, ein bisschen Italienisch, aber war alles ein bisschen Quatsch auch. Genau. Also aber ich habe die ganze Zeit Musik gemacht einfach.
Ja, und das ist nämlich interessant. Du hast da deine Kollegen kennengelernt, ne, von Tele auch. Ich glaube, Judith Holofernes hat da auch studiert. Was war denn da in Freiburg los? War das ein geheimes Musikerding? Also das kam nie wieder seitdem, dass Freiburg so viele Leute rausgebracht hat. Also,
wirklich?
Ja. Also, nennen wir jetzt einen Musiker Judith aus Freiburg.
Judith habe ich zufällig kennengelernt über, glaube ich, Straßenmusik machen, weil Judith hat da nicht studiert, sondern hat da gerade Abi gemacht.
Ach so.
Also ich habe angefangen zu studieren, sie hat Abi gemacht.
Ah, okay.
Und dann saßen wir so im Park zusammen rum und haben uns gegenseitig irgendwie David Bowie und Bob Dylan vorgespielt. Und auch aber so unsere ersten bisschen ernst gemeinteren Lieder vorgespielt.
Aber immerhin Freiburg. Irgendwas muss es damals gehabt haben, dieses Städtchen.
Ich finde Freiburg immer noch toll. Ich mag Freiburg immer noch total gerne. Es ist nur inzwischen so, und damals war es ein bisschen piefiger noch, inzwischen ist es sehr auf Nachhaltigkeit und Lebensqualität und das wird so ab und zu ein bisschen zu, tragen die FreiburgerInnen ab und zu ein bisschen zu aggressiv vor sich her, finde ich, dass das praktisch, wir haben das gute Leben mäßig. Das ist eh so ein Baden-Württemberg-Ding, finde ich. Also auch dieses, wir können alles auch außer Hochdeutsch, da denke ich dann auch, ey, haut doch ab.
Das hast du ja dann auch gemacht. Du bist abgehauen. Ja. Freiburg
also
ist geblieben.
Ich hab dieses Angepfiste immer noch ein bisschen. Wenn ich das nicht mehr habe, ziehe ich da wahrscheinlich wieder hin, weil das ja wunderschön ist.
Ja, das ist also das schöne Leben. Die sprechen alles außer Hochdeutsch.
Leben.
Du weißt ja, da ist es fein. Aber du bist dahin gegangen, wo es abging, nämlich 2001, da stelle ich mir, dann bist du nach Berlin gegangen. Also eigentlich sagt man ja immer, man hätte schon 10 Jahre vorher in Berlin sein müssen. Es wird auch noch, wenn wir 100 sind, werden das junge Menschen sagen. Aber 2001, das war, glaube ich, nur konsequent, als Musiker nach Berlin zu gehen, oder?
Ja, wahrscheinlich war es in den goldenen 20ern noch toller. Oder vielleicht sind jetzt die goldenen 20er. Also das ist ja immer so, das sind ja immer Ältere, die das Gefühl haben, dass es irgendwie besser war. Oder Leute, die irgendwie an Immobilien interessiert sind oder so. Ja klar.
Aber du bist ja wegen der Musik hin, nicht wegen Immobilien, hoffe ich. Das wäre jetzt auch ein neuer Twist in deiner Biografie. Dass du eigentlich
Ich bin wegen der Musik hin und die Musik fand ich total toll damals. Und Berlin war tatsächlich auch sowas, wo ich das Gefühl hatte, dass da Musik auf eine andere Art wahrgenommen wird und jetzt war einfach, weil das eine Großstadt war und ist. Also ich würde da auch nicht sagen, dass da Berlin irgendein Alleinstellungsmerkmal hat, weil ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben mit Tele in Freiburg, war das so, dass wir da Platten aufgenommen haben und dann sind wir auf Tour gegangen und wir hatten viel größeren Zuspruch in Köln und in Hamburg und in Berlin als in Freiburg selber, wo wir gewohnt haben.
Ja, die Propheten also, im eigenen Land, nicht? Die
ja, vielleicht. Also wir hatten schon das Gefühl, dass das eher in so eine Stadt wie Berlin gehört als nach Freiburg. Nicht, weil Freiburg irgendwie provinziell ist oder sowas, sondern Freiburg war vielleicht einfach, hat eine andere Farbe, ein anderes Gefühl als das, was wir in unserer Musik drin haben.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina Faiver Sonnenberg trifft
Francesco Wilking. Macht aus Gute Nacht, Freunde, Buona Notte, Amici.
Sachen macht er, der Francesco Wilking. Sachen machst du. Crookie Gang, hier sind wir angekommen, nachdem wir noch viel zu wenig über deine Band Tele gesprochen haben und die höchste Eisenbahn, da sollen unsere Zuhörenden doch da mal selber in der Musik weghören. Wir haben nur eine Stunde, du hast zu viel Musik gemacht. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Projekt, die Crookie Gang. Ach, erzähl du doch, was ihr da so macht.
Wir können auch einfach eine Staffel draus machen, weißt du? Das ist jetzt die erste Episode von 10.
Sehr gut.
Und da wird schon mal angeteasert, was ich alles gemacht habe. Und dann wird alles nochmal minutiös, Minute für Minute wieder erzählt.
Absolut. Und das kann man dann in ARD Sounds hören, so wie alles andere auch. So. Aber jetzt erzähl. Crookie Gang für die wenigen, die gar nicht wissen, was hier eigentlich los ist.
Also die Crookie Gang hat auch tatsächlich was zu tun mit meinem Missionierungsdrang, den ich vorhin beschrieben habe, weil ich natürlich in einer italienischen Kultur aufgewachsen bin, durch meine Mutter und durch meine Verwandten und ganz viele Filme, Bücher, Musik konsumiert habe, wo ich auch immer so einen Hintergedanken hatte, wie schade, dass man das nicht alles übersetzen kann und dass ich das nicht alles anderen Menschen zeigen kann, die ich liebe, also meinen Freunden, meiner Frau, meinen Kindern, weil da ist oft nicht viel mit Untertiteln oder ich meine, Musik wird ja sowieso nicht übersetzt. Und dann kam irgendwann Charlotte Goltermann, diese Freundin, von der ich vorhin auch gesprochen habe, und hat gesagt, ey, lass uns doch mal deutsche Songs auf Italienisch machen. Und das ist irgendwie, obwohl ich die Idee nicht gleich verstanden habe, ist es aber ziemlich schnell in diese Kerbe reingegangen, dass ich schon immer die Kultur eigentlich, also meinen italienischen Schatz schon immer teilen wollte mit allen gerne.
Und ihr habt ja nicht nur die Texte übersetzt, sondern ihr habt die Instrumentale, also die Musik der jeweiligen deutschen Lieder auch veritalienischt, kann ich das so sagen?
Genau, also wir haben Patrick Reising und ich machen das zusammen und haben da eine ganze Familie an Musikerinnen und Musikern, mit denen wir das immer zusammen machen und wir nehmen uns einen Song, zum Beispiel Meine Kneipe von der Band von Wegen Lisbett und denken uns aus, was sozusagen das italienische Geschwisterchen sein könnte von diesem Lied. Und dann passiert eigentlich meistens alles von selber. Also wir imaginieren uns eine italienische Version davon und nicht nur textlich, also ich übersetze es dann, sondern auch musikalisch. Und manchmal träumen wir das Lied in die 60er Jahre oder 70er oder 80er, das ist ganz unterschiedlich.
Habt ihr denn viel italienische Musik zu Hause gehört oder woher hast du da deine Kenntnisse?
Das ging irgendwie gleich als Kind los. Also meine Mutter hat mir immer italienische Lieder zum Einschlafen gesungen und dann so dieses, sagen wir mal, traditionelle Lied gut, wie so Sachen wie Bella Ciao auch. Und dann meine Mutter hatte so ein bisschen Vorliebe für diese klassischen italienischen Liedermacher wie Fabrizio D'André. Und dann aber auch so Leute wie Lucio Battisti. Und da habe ich so ein bisschen was mitbekommen, aber das meiste habe ich mir eigentlich selber erhört.
Wart ihr denn immer in Italien? Also ist das so ein Ort, wo ihr immer hingereist seid?
Ja, Ferien? Ja, also ich immer noch eigentlich. Also meine Onkel und Tanten wohnen in Rom alle und inzwischen habe ich auch Freunde überall in Italien und wir gehen da immer ein paar Mal im Jahr hin. Also ich fahre jetzt auch nächste Woche nach Mailand zu einem Festival und wohnt bei Freunden.
Und spielst da? Nee.
Nee, zum Gucken. Das ist, das heißt Miami, also Liebst du mich, heißt das Festival, geschrieben wie Miami und ist ein ganz, ganz tolles Festival, wo tatsächlich, das ist ziemlich alleinstehend in Italien, da treten nur italienische Indie-Bands und KünstlerInnen auf.
Ist Italien auch so ein bisschen zu Hause? Ich will das Wort Heimat nicht bemühen. Ich glaube, wir würden sagen, da bin ich daheim, wenn du da hinkommst. Hast du dann das Gefühl?
Auf jeden Fall. Inzwischen ist es sogar so krass, dass ich, wenn ich nach Italien komme, ich habe sofort dieses Zuhause-Gefühl und habe auch sofort schon den Schmerz, weil ich wieder abreisen werde.
Ah, das habe ich in Wien, ja. Das ist ein schreckliches Gefühl. Schrecklich schönes.
Ja, ein schrecklich schönes, was natürlich zu einer Stadt wie Wien passt, das sehr gut, ein schrecklich schönes Gefühl. Aber das ist für mich auch so eine Art Indikator, dass ich da jetzt mal endlich eine Weile zum Wohnen hin muss.
Krucki ist ja eine Beleidigung, gell? Oder habe ich es verstanden?
Ja.
Also so beleidigen Italiener Deutsche und Italienerinnen, richtig?
Ja, ja.
Warum, ja. Warum wolltest du genau diese Beleidigung als Titel eurer Band, Krucki Gang?
Das war so ein bisschen so ein Witz und so eine, wie nennt man das, Selbstermächtigung, dass man sich ein hässliches Wort nimmt und das umdreht und für mich auch so ein bisschen, also wenn ich zum Beispiel ItalienerInnen erzähle, ich habe hier so eine Band in Deutschland, die heißt Krucki Gang, dann lachen die sich immer tot und das ist, glaube ich, auch, finde ich eigentlich ganz cool, weil das, wir Deutschen gelten ja nicht gerade so als die selbst ironischsten oder überhaupt lustigsten Menschen weltweit.
Ach, jetzt komm. Du hast was Lustiges gesagt. Du hast mal gesagt, die Deutschen sind solche Overachiever, die würden sogar die Carbonara-Spaghetti besser machen als echte Italiener und Italienerinnen, weil sie sich so bemühen würden.
Ja, das habe ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen bereut.
Wirklich?
Das ist irgendwie, ja,
ich habe echt herzhaft lachen müssen. Ja, das ist ein guter deutscher Witz.
Ja, aber ich will da nicht so streng sein, weil eigentlich gibt es ja viel mehr, was uns verbindet, als was uns trennt. Deswegen meine ich auch diese Sache mit Crookie Gang, dass man irgendwie sowas nimmt. Man nimmt ein Wort, was ein Schimpfwort ist und nennt sich selber so und kann dann zusammen drüber lachen. Das finde ich viel besser, als wenn man sagt, irgendwie hier sind die Grenzen und die Deutschen versuchen immer alles richtig zu machen und bauen den leckersten Wein in ihren Natursteinhäusern. Jetzt fange ich schon wieder an.
Ja. So, jetzt hole ich dich da raus. Jetzt werden wir ernsthaft. Jetzt reden wir über die Politik. Ja, in Italien. Man kriegt das, finde ich, hier in Deutschland gar nicht so viel mit. Vielleicht will man es nicht mitkriegen, vielleicht wird nicht genug berichtet. Aber Italien hat sich natürlich in den letzten Jahren auch schon sehr verändert. Das spürst du wahrscheinlich als oft dorthin Reisender.
Mhm.
Das war die Frage. Hinten Fragezeichen, jetzt beantwortest du sie so, wie du willst.
Italien hat sich sehr verändert in dem Sinne, dass wir jetzt eine stramm rechte, rechtsnationalistische Regierung unter Giorgia Meloni dort haben, die aber nicht alleine regiert, sondern zusammen mit Forza Italia und der Lega. Und das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, das Schlimmste, was Italien passieren konnte, weil Italien ja wirtschaftlich schon länger nicht besonders gut dasteht und es auch viele Probleme gibt, was das Soziale angeht, was die Krankenversicherung angeht, was die Bildung angeht, was die Wohnungen angeht, die Wohnsituation angeht. Und das ist unter dieser Regierung alles nicht besser geworden, sondern das ist, kennt man ja aus Deutschland auch. Also ich meine, die AfD ist auch eigentlich eine Partei, vor allem die Interessen von Besserverdienenden vertritt. Und das ist in Italien auch so. Also die Regierung Giorgia Meloni ist eigentlich vor allem für den Mittelstand, den gehobenen Mittelstand und die Leute, die Immobilien besitzen, angetreten. Also jetzt mal ganz unabhängig von rechts, links, Mitte gesehen. Also das ist, finde ich, das ist was, was man auch mal sagen kann, dass es eben nicht, geht nicht immer nur um Ideologiekämpfe, sondern es geht auch darum, um soziale Gerechtigkeit. Und dafür ist Giorgia Meloni nicht da. Aber komischerweise ist sie immer noch genauso populär, wie als sie angetreten ist. Und hat jetzt auch versucht, ihre Macht zu festigen, indem sie in einem Referendum über ein Gesetz abstimmen lassen wollte, was sozusagen ihre Macht erweitert und sie dazu befähigt, Richter einzusetzen und so. Und da haben aber die Italiener dann zum Beispiel gesagt, nee, das wollen wir nicht.
Also noch ein bisschen Verlass. Danke für den kurzen Einblick. Wir hören jetzt mal, da ist ja Nachrichtensprecher, ne? Danke für den kurzen Einblick, Francesco Wilking, direkt aus Berlin zugeschaltet. Wir kommen jetzt zur Musik deiner Band Crookie Gang. Phil Buriva ist dabei, Ali Neumann. Und bitte moderier du es an, weil es heißt dann Occhi und nicht Occhi, oder?
Richtig, ha. Das Lied ist im Original von der tollen Band Ideal und heißt auf Deutsch Blaue Augen, übersetzt ins Italienische Occhi Blu.
Ideale TV, non mi dice niente, e l'intera scena mi lascia indifferente, resta fredda, non sento nulla. Vestiti fine anni 90, oro, rosa e blu, Balenciaga, Fiorucci, no, non ci casco più. Resta fredda, non sento nulla. I tuoi occhi blu mi rendono sentimentale, così blu se mi guardi come adesso. Ma addormenta, non voglio.
voglio manco andare a Londra. Sesso, droga e rock and roll. Mi pare un'idea noiosa, resto fredda. Non sento nulla. L'ossessione per i soldi mi rende sordo e muto. Per la metà del lusso no, non mi faccio il culo. Ma lo shake-o, davvero ricco. I tuoi occhi blu mi rendono sentimentale. Così blu se mi guardi come adesso. Tutto il mondo pare banale. Pare banale. I tuoi occhi blu sono fenomenali. Non posso più tu. Ciò che provo allora non è più normale. Non è normale.
Okay Gang und Phil Boriva und Ali Neumann, Oki Blue. Und lieber Francesco, dieses Lied kann man bald haben, denn du sagtest es noch nicht, deswegen sage ich es jetzt, am 12. Juni kommt die neue Platte.
Genau.
Jetzt musst du sagen, wie sie heißt, um richtig professioneller Musiker zu sein, der seine Platten verkaufen will, Mann.
Es heißt Ombrelloni e Gru, das heißt auf Deutsch Sonnenschirme und Kräne. Und das kann man ganz einfach erklären, weil auf dem Cover vorne drauf ist ein ganz tolles Foto von dem Fotografen Massimo Vitali und es stellt einen Strand dar, wo ganz normale ItalienerInnen, wie man heute sagt, chillen und im Wasser sind und im Hintergrund sieht man Kräne und Industrie. Das ist ein sehr schönes Bild, was so, finde ich, sehr toll von Arbeit und Freizeit erzählt. Also so ein Bild wie so ein Gleichnis. Das ist sehr schön. Und so heißt die neue Platte der Crookie Gang, Ombrelloni e Gru, und die kommt am, wie du schon gesagt hast, am 12. Juni raus.
Und das Tolle, finde ich, an dieser Band ist ja auch, dass sie zumindest mir Bio-Deutschen ganz Italien ganz anders nahe bringt. Jetzt nicht nur politisch, wo du uns kurz einen Einblick gegeben hast, sondern eben, es ist nicht nur Pizza und Pasta, sondern es ist wahnsinnig vielschichtig auch in der Musik. Also ich finde, es macht total Spaß. Italien, ich finde, man lernt Italien so ein bisschen anders kennen, wenn man diese Platten hört.
Oh, das ist schön, dass du das sagst.
Dankeschön.
Aber ich meine, ihr in München zum Beispiel kennt ja Italien sowieso auch schon viel länger und auch viel enger. Und dieses, die nördlichste Stadt Italiens Ding ist ja immer so ein bisschen witzig gemeint, aber irgendwie stimmt's halt auch, oder nicht?
Du, ich weiß es nicht. Wir sind nie nach Italien gefahren. Wenn, waren wir in Jesolo. Also wir kennen halt das Italien aus den 80ern, weißt du? Wo du Computerspiele hattest, so Pac-Man und sowas, was du spielen konntest. Und es gab andere Süßigkeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir das Italien in Gänze begriffen haben, falls man das
aber
kann.
Aber ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass euer jetziger Bürgermeister hat auch eine sehr erfolgreiche, wie sagt man hier, Wahl... Wie sagt man das, wenn man, bevor man gewählt wird, was macht
Wahlkampagne?
Man da? Genau, der hat eine sehr erfolgreiche Wahlkampagne, einen Wahlkampf auch auf Italienisch gemacht. Mhm. Er hat dann auch auf Italienisch, was er ganz gut spricht, der italienischen Community versichert, dass er auch ihre Interessen vertritt. Ich möchte jetzt da keinen...
Also alle schauen hier, so weißt du, alle, die hier in Lederhosen und Dirndl sitzen und später noch zum Jodel- und Alphorn-Kurs gehen, fragen sich, was erzählt der Mann da? Was erzählt dieser Mann aus Berlin? Es kann sein, er hat immerhin gewonnen, also er hatte wohl alle mehr Stimmen, vielleicht auch die der italienischen Community.
Er hat irgendwas richtig gemacht. Nee, ich habe das Gefühl, dass das schon alles auch zusammengeht und es gibt doch diese berühmten Krimis hier, Saumagen, nee, was ist das? Weißwurst al dente oder sowas.
Genau.
Das lässt sich schon alles kombinieren und nicht nur friedlich nebeneinander leben, sondern wirklich auch zusammenleben und dass die Kulturen mehr zusammenfinden und mehr kommunizieren. Ich glaube schon.
Ich wünsche mir das. Wobei ich weiß nicht, ob Weißwurst al dente dabei helfen würde. Oder ob es uns nicht eher trennt. Darüber lassen, also habe ich gerade Weißwurst gesagt, die Hälfte der bayerischen Zuhörenden hat jetzt eh abgeschaltet, dementsprechend.
Aber du kannst das richtig aussprechen, oder nicht?
Das heißt Weißwurst. Man muss schon Wurst sagen, ich Wurst.
Ja, okay.
Meine Damen und Herren, Wurst. So, alles, was ich je werden wollte. Hast du auch noch gemacht, ein Album letztes Jahr mit Christopher Arnen zusammen?
Ja.
Bist du zufrieden mit allem, was du bis jetzt werden wolltest? Bist du alles geworden, was du bis jetzt werden wolltest?
Nee, natürlich nicht.
Also wirst du also noch es gibt, was?
Ne, es hat ja auch immer was mit Angst zu tun. Es gibt diese unglaublich tolle Kurzgeschichte von Ingeborg Bachmann, die heißt Das 30. Jahr, wo sich eine Person Gedanken macht, was sie alles werden wollte und dann wie so einen Schock kriegt, dass es vielleicht jetzt nur noch eine Möglichkeit gibt und dass vielleicht sogar diese eine Möglichkeit schon weg sein könnte. Das sind, ist so, finde ich, so das Spektrum, in dem wir uns immer bewegen, dass wir auf der einen Seite denken, es ist noch alles möglich, je nachdem, wie man gerade aufgewacht ist, oder es ist gar nichts mehr möglich, oder ich habe schon alles erreicht, oder ich habe gar nichts erreicht. Also ich finde das auch spannend und gut, dass das immer so oszilliert und dass es nicht immer gleich ist.
Ich finde ja, gerade als Musikerin ist es ganz schwierig aufzuwachen, wenn man sich denkt, wie sich die Einkommensstruktur auch verändert hat. Du bist ja jemand, der da auch zum Glück laut oft was sagt. Wir müssen, ich meine, dafür bräuchten wir jetzt wirklich 4 Sendungen, ne? Aber man kann ja mal kurz zusammenfassen, man kann nicht mehr so gut von der Musik leben, seitdem es die Streaming-Plattform gibt, etc., etc. Ja, gar nicht mehr so gut ist ja, genau. Gar nicht. Die Weißwurst gibt's nicht mehr im Doppelpack, höchstens noch einmal die Woche. Und darum geht's ja nicht. Aber was würdest du jetzt jungen Musikerinnen sagen, die dastehen und gerne mal die Frage stellen, kann man das denn noch machen, finanziell? Kann man davon leben? Werde ich das hinkriegen? Was würdest du ihnen raten?
Ich glaube, dann würde ich erstmal sowas Blödes sagen wie falsche Frage, weil wenn du das unbedingt machen willst, wirst du wahrscheinlich nach Möglichkeiten suchen, das auch möglich zu machen. Und wenn du dann dran verzweifelst, dann müssten eigentlich irgendwelche Systeme greifen, um dich abzufedern und zu sagen, ey, guck mal, ich oder wir finden das wichtig, was du machst und deswegen bekommst du hier einen Zuschuss. Also das, was zum Beispiel eine Stadt machen kann oder eine Kommune machen kann oder ein Land machen kann, dass sie praktisch KünstlerInnen in diesem System, was sich eben nicht mehr von alleine trägt, unterstützen können. Und ich glaube, das ist wichtig. Und natürlich gibt es 100.000 Gedanken, wie das funktionieren könnte. Also weil du jetzt sagst, Weißwurst zum Beispiel und dass die MusikerInnen können sich die Weißwürste nicht mehr leisten. Warum nicht, dass der eine, der die Weißwurst macht, gibt sie praktisch dem Musiker, der Musikerin und die andere spielt dann dem Weißwurstproduzenten dafür ein Lied vor.
Das ist gelebte bayerische Tauschkultur, wie wir sie lieben.
Ist das so? Passiert das bei euch jeden Tag?
Was machst du da oben in Berlin? Wirklich, du weißt A, mehr über München, als wir, die hier sitzen und B, hast du verstanden, das Weißwurstprinzip hat der erste Mensch wirklich verstanden. Ich kann es nicht.
Das heißt,
glauben.
Ich kann einfach in München mit meiner Gitarre auf den Markt gehen und den Leuten was vorspielen und dafür bekomme ich dann ihre Erzeugnisse und kann mir zu Hause was kochen.
Das wünsche ich dir. Ich glaube, wenn es wer schafft, dann du. Ich bin mir ganz sicher, wenn es wer schafft, dann du mit ein bisschen Italienisch noch rein und dem Charme, den du besitzt, wird es funktionieren.
Ich glaube,
Tauschprinzip funktioniert hier nicht. Das kann ja auch funktionieren, ja. Aber ich glaube, in der Musik hast du absolut recht. Wir müssen da zusammenhalten und gegenseitig wahrscheinlich auch
mehr
Leistung
tauschen. Also so blöd und so naiv, wie das klingt hier mit dem Ich tausche Song gegen Weißwurst, ist es natürlich eine Utopie, auf die man sich aber als Musikerin oder als Musiker auch auf eine Art zurückbesinnen kann, indem man nämlich zum Beispiel überlegt, wer ist mein Publikum? Also mein Publikum sind sicher nicht die so und so vielen monatlichen Hörer auf Spotify, sondern mein Publikum sind die Leute, die das wirklich interessiert und denen das wirklich wichtig ist, was ich mache. Deswegen könnte ich ja einen Laden aufmachen, wo ich sitze und da können die Leute reinkommen, also fast schon physisch, und sich meine Sachen wie kaufen. Also es gibt ja diese Modelle wie Substack, wie Patreon, wie Steady, wo es eine 1:1 Beziehung gibt. Also die Leute unterstützen mich und jeder mit 5 € oder sowas und dadurch habe ich dann eine Basis, wie ich meine Musik machen kann. Und das ist was glaube ich funktioniert. Und wenn wir können uns ja nicht auf irgendwas verlassen, was irgendwie von der Politik beschlossen wird oder sowas, sondern wir müssen selber gucken, dass wir irgendwie Wege finden.
Wir können uns auf uns verlassen. Da bin ich mir ganz sicher. Und auf die Kreativität. Das hast du ja auch gerade schon gesagt, dass man sich da kreativ wahrscheinlich auch irgendwie wieder rausholt. Ich muss jetzt so kreativ sein und dich hier irgendwie rauskomplimentieren, weil ich habe noch 46 Fragen, die ich dir stellen wollte.
Okay,
aber
ganz schnell.
Genau. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit für 46 Fragen. Nee, das machen wir dann wirklich beim nächsten Mal. Aber wenn du so weitermachst, dann musst du sowieso wieder hierher. Das ist eher Drohung, so klingt es. Aber es ist
gerne.
Eigentlich eine Wiedereinladung. Dankeschön, Francesco Wilking. Bis bald. Mach's
Danke
gut.
Danke dir.